freue mich, mal wieder bei euch zu sein, hier in so einer kalten Runde. Aber ich habe eben entdeckt, hinter mir war die Heizung. Da konnte man sich zum Lobpreis an die Heizung stellen. Das ist der beste Platz. Ist sehr angenehm, aber es muss ja sein mit der Lüftung. Wir merken, dass es kühler wird. Es ist Ende November. Ende November ist der sogenannte Ewigkeitssonntag. Ihr habt das schon gehört. Dieser Sonntag soll unser Blick auf die Ewigkeit lenken, auf das, was nach unserer Zeit kommt. Und es ist in Gemeinden, wo jemand verstorben ist im letzten Jahr, auch oft ein Tag, an dem man nochmal an diese Menschen denkt und auch für die Angehörigen betet. Ich finde das sehr schön, dass das Kirchenjahr, wenn man es feiert, uns wirklich mitnimmt auf die Geschichte, die Gott mit uns hat. Dass irgendwann am nächsten Sonntag wieder der Anfang kommt, wie die Menschen auf Jesus gewartet haben und so weiter. Und wir gehen durch das Jahr und auf einmal sind wir an dem Punkt, wo wir uns daran erinnern, dass nach dieser Welt noch was anderes kommt, nämlich die Ewigkeit oder auch der neue Himmel und die neue Erde. Ich habe am letzten Sonntag in Wetzlar über Sterben und Tod gepredigt und heute über Ewigkeit, weil ich denke, das sind Punkte, da brauchen wir immer wieder Gottes Wort. Da schleicht sich so viel ein in unsere Vorstellung, was vielleicht gar nicht so aus der Bibel kommt, sondern aus anderen Quellen, was man so mitnimmt, wenn man in dieser Kultur aufwächst. Aber nichts, was wir mitnehmen, ist so gut und hilfreich wie Gottes Wort. Auch und besonders im Blick auf die Ewigkeit. Und deswegen heißt meine Predigt ganz schlicht: Was sagt die Bibel zur Ewigkeit? Die Bibel sagt vieles dazu. Sie sagt das nicht immer in großen Zusammenhängen. Das sind eher wie Mosaiksteine, größere im Buch der Offenbarung und kleinere, die wir versuchen können zusammenzusetzen. Dann sehen wir schon, das ist ein schönes Bild, ein farbenprächtiges Bild, so mit viel Glanz, sehr inspirierend. Aber wir sehen nicht jedes Puzzleteil. Das wird uns dann überraschen, wenn wir erstmal da sind und wenn Jesus wiederkommt. Aber es ist etwas sehr Schönes, Inspirierendes, was die Bibel uns mitteilen will über die Ewigkeit und den neuen Himmel und die neue Erde. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass wenn man unter Christen fragt, wie stellt ihr euch die Ewigkeit vor, dass nicht immer so ein schönes, intensives Bild kommt, wo man sagt, ich freue mich auf das und das, ich freue mich darauf, Menschen wiederzusehen, ich freue mich darauf, Jesus zu sehen, ich freue mich, die neue Erde zu erkunden oder so, sondern dass dann oft so ein farbloses Bild herauskommt, ja, so ein bisschen verschwommen, man weiß nichts Genaues und das ist nicht sehr reizvoll, das Bild. Also wenn jemand, der mit beiden Beinen fest im Leben steht und Freude hat an dem, was er tut, so ein verschwommenes Bild von der Ewigkeit hat, dann ist das auch nicht inspirierend. Dann weckt das nicht unbedingt die Freude danach. Es gibt so eine Karikatur, so eine Vorstellung, habt ihr sicher schon gehört, so ich sitze dann auf einer Wolke und singe den ganzen Tag Halleluja. Und wir werden Halleluja singen, aber das wird nicht langweilig sein. Und die Wolke von Gottes Gegenwart, Gott selbst ist da, aber das Bild mit der Wolke und dem Halleluja, das ist so daneben, weil es uns die Freude verstellt, weil wir viel von Gottes neuer Welt erfahren, was uns wirklich motivieren will zur Freude und dass wir mit Spannung darauf gucken. Ich glaube, dass Gottes Geist auch gerade dabei ist, das ein bisschen unter uns zu korrigieren. In letzter Zeit erscheinen vermehrt Bücher darüber. Und ich habe jetzt auch gestern, glaube ich, noch einen Artikel gelesen in IDEA, ich nenne das hier mal als Zeitschrift. Die einen finden die Zeitschrift gut, die anderen nicht so gut, aber dieser Artikel über die Ewigkeit war hervorragend, Begeisterung erweckend. Und vieles, was ich heute sage, habe ich da auch wiedergefunden. Ich glaube, Gottes Geist will uns einen neuen Blick auf die Ewigkeit schenken. Übrigens nicht erst, wenn wir 50, 60, 70 sind, sondern auch, wenn wir noch viel jünger sind. Wir müssen nur dem Heiligen Geist gestatten, dass er falsche, farblose Vorstellungen auflösen kann und gegen seine ersetzen kann und durch das Wort der Schrift ersetzen kann. Und darum möchte ich heute starten mit einem sehr klassischen Text zu diesem Thema. Das ist sozusagen der Predigttext oft für den Ewigkeitssonntag, nämlich Offenbarung 21, Vers 1 bis 7. Das ist die Beschreibung des neuen Himmels und der neuen Erde, zumindest die ersten Verse darüber, also Offenbarung 21. Da sagt Johannes, der Apostel, der die Offenbarung empfangen hat, Folgendes. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das ist Offenbarung 1 bis 8, nicht 1 bis 7. Dieser Vers 8 mit den Feigen und Ungläubigen, der haut da so ein bisschen rein nach dieser wunderschönen Beschreibung, aber ich habe ihn mitgelesen, weil er auch wichtig ist und ich komme nachher auch noch dazu. Ich möchte nämlich mit euch diesen Text gerne durchgehen, die einzelnen Verse. Und deswegen fangen wir auch mal an bei Vers 1. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Johannes sieht eine neue Schöpfung. Die alte Schöpfung ist vergangen. Die alte Erde ist vergangen. Sie wird erneuert. Wie das genau aussieht, wissen wir nicht. Aber die Schöpfung wird hier wieder neu gemacht. Und zwar Himmel und Erde. Himmel und Erde, Gott hat die Erde erschaffen, Gott hat die Himmel sozusagen gestaltet. Himmel und Erde gab es bei der Schöpfung zu Beginn der Welt. Aber ihr wisst, dass diese Schöpfung durch die Sünde des Menschen in den Tod gezogen wurde, dass sie nicht ewig ist, dass sie auch nicht mehr gut ist. Am Anfang war sie gut. Sie ist immer noch schön in manchen Teilen, nicht in allen, aber sie ist nicht die Schöpfung, die Gott eigentlich wollte. Und wenn Jesus wiederkommt, wenn das Alte vergeht, ist da eine neue Schöpfung, nämlich mit Himmel und mit Erde. Und ich möchte das gleich sagen für alle die, die doch so ein bisschen im Kopf haben, das wird alles ganz farblos und irgendwie total vergeistlich und ganz nebulös. Wenn Gott sagt, ich schaffe auch eine neue Erde, dann werde ich nicht immer auf einer rosa Wolke sitzen. Dann ist da ein Lebensraum auf um mich, um uns, in dem wir uns als erlöste Menschen in einer vollkommenen Umgebung bewegen können. Also alle an euch vielleicht, die diese Erde lieben im Sinne von, sie lieben die Natur, sie lieben den Kosmos, sie lieben die Sterne, sie lieben das, was da vorfindbar geschaffen ist. Ihr braucht nicht das Gefühl haben, sowas ist alles weg, es existiert alles nur noch in irgendwelchen Vorstellungen. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wie gefüllt das ist von seiner Kraft und Liebe, von seiner Ordnung, Kosmos und Schönheit. Da wird ein Lebensraum für uns sein in der ewigen Welt. Übrigens ist es interessant, dass Paulus schon im Römerbrief sagt, dass diese Natur, diese alte Schöpfung, die Kreaturen und ich nehme mal die ganze Natur, sich danach sehnt, dass Jesus wiederkommt. Sie sehnt sich danach, dass Gottes Kinder offenbar werden, die Christen, und das geschieht, wenn Jesus wiederkommt, dann wird deutlich werden, wer wir sind, nämlich Kinder Gottes. Sie sehnt sich nach diesem Moment, weil sie dann auch frei wird von der Vergänglichkeit. Das sind ganz geheimnisvolle Worte, aber ich meine, darin steckt, Gott wird eine wunderbare neue Welt schaffen mit ganz viel Leben, mit ganz viel Abwechslung, mit ganz viel vollkommenen Momenten, mit ganz viel Raum um uns, in dem wir unser Bestes leben können und aus dem Loben und Staunen gar nicht mehr herauskommen. Das so ganz allgemein zum neuen Himmel und zur neuen Erde. Und dann heißt es auch, und das Meer ist nicht mehr. Jetzt könnt ihr sagen, du hast gerade gesagt, neue Schöpfung, aber es gibt kein Meer. Ja, das scheint so zu sein. Ich weiß auch nicht genau, wie das ist. Aber habt keine Angst, es gibt Wasser. Nämlich kristallklare Ströme lebendigen Wasser, steht da in Offenbarung 22. Das Meer, und das ist gut zu wissen, war für die Menschen damals nicht, wie oft für uns, der Inbegriff der Entspannung. Also ich liebe es, am Meer spazieren zu gehen. Der Sand, der Wind, das Meer, die guten Aerosole des Meers mit den ganzen Vitalstoffen, das ist doch wunderbar. Ich glaube, viele empfinden das auch so. Und wenn ihr dann hört, das Meer ist nicht mehr, sagt ihr, oh, schade, wer so gern mit Jesus oder mit Abraham oder mit Maria oder mit Petrus mal am Strand spazieren gegangen, ja? Also so geht das wohl nicht, aber es wird anderes Gutes geben. Aber jetzt mal so ganz, ganz ernst, das Meer war für die Menschen damals nicht der Erholungsort, das sind wir in unserer Freizeitgesellschaft. Das Meer war das Ungestüme und Lebenbedrohende damals für die Völker. Nicht Weite und Wind war das Bestimmende, sondern Tumult, man konnte untergehen, das Meer hat das Leben auch genommen. Ja? Ich war mal auf Borkum, wunderschöne Insel, finde ich, und da gibt es ein Kapitänshaus von einem Grönlandfahrer, der hatte die Wale erlegt vor Grönland, vor Spitzbergen, also ganz weit im Norden. Und um das Haus war ein Zaun von Walkinnladen, also von so großen Knochen vom Wal. Er hatte also viele Wale erlebt. Das darf man heute sogar gar nicht mehr, ist auch schon 200 Jahre oder so her. Diese Walkinnladen waren seine Trophäen. Wie der Jäger, meinetwegen hier im, sagen wir mal, im Odenwald in der Nähe, das Hirschgeweih oder den Hirsch jagt. Sorry, das wollte ich jetzt nicht. Es wird mir erst in Marburg bewusst, was ich da erzähle. Und das Geweih, meinetwegen in seinem Wohnzimmer hängt, so hat er eben die Walkinnladen dahin gehängt. Aber der Ernst da ist, die mussten losfahren. Die mussten losfahren und das Jagen, das war ihr Lebensunterhalt. Und von diesen Grönlandfahrern kamen auch viele nicht wieder. Ja. Das Meer war ungestüm, das Meer nahm das Leben. Denkt an den Tsunami vor 15 Jahren, gerade zu Weihnachten. Was da alles passiert ist. Offenbarung 20:13 steht, und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Ja, das Meer ist doch eine Grabstätte. Und davon heißt es, dies Bedrohende, dies Ungestüme, dies Unberechenbare, dies Gefährliche, in dieser Form gibt es das Meer nicht mehr, denn alles, was uns schaden kann, wird nicht mehr sein. Lasst uns mal weiterlesen, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Jerusalem kommt aus dem Himmel herab. Gott hat Jerusalem gebaut. Ja, das wusste Abraham, von dem heißt es im Hebräerbrief, er wohnte in Zelten, denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also Abraham wartete schon auf das neue Jerusalem, auf diesen Ort der endgültigen Gemeinschaft mit Gott, auch wenn er das so noch nicht ausdrücken konnte. Und ich glaube, und ich komme nachher noch darauf, meine Behauptung ist, das neue Jerusalem ist der Sehnsuchtsort der ganzen Geschichte. Das ist eigentlich der Ort, wo die Menschen hinwollen. Ich glaube, dass die Sehnsüchte des Menschen dahin zielen, an einem Ort zu sein, an dem alles nach Gottes guten Regeln läuft, wo es nichts Schreckliches mehr gibt. Ich komme nachher noch darauf. Wir Menschen nehmen das nicht immer so wahr und manch einer scheint ganz anders zu agieren, nämlich nicht, dass er das Gute will, sondern eher das Böse. Das kann alles sein. Wir leben in einer gefallenen Welt, wo alles zum Bösen eine Tendenz hat. Aber ich glaube, das neue Jerusalem, diese Ewigkeit bei Gott, ist das, was wir irgendwie in uns haben, wenn wir sagen, ich möchte was Besseres. Ich komme noch drauf. Aber eine Frage unserer Logik, wenn wir auf Vers 2 gucken. Die heilige Stadt, das neue Jerusalem, kommt aus dem Himmel herab. Und dann Vers 3. Ich hörte eine große Stimme, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und der selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Ja, wo wohnen wir denn dann? Im neuen Jerusalem? Auf der neuen Erde? Im neuen Himmel? Also ich finde, das ist gar nicht so leicht zu sagen und es ist auch gar nicht wichtig, dass wir genau sagen, wir sind im neuen Himmel oder wir sind auf der neuen Erde oder wie auch immer, wir sind auf jeden Fall da, wo Gott wohnt. Ja? Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Gottes Hütte kommt auf die Erde und wenn Gottes Hütte, Gottes Gegenwart auf der Erde ist, dann ist der Himmel auf der Erde. Dann ist das alles eins in der Gegenwart Gottes, dann ist die Erde vom Himmel erfüllt und der Himmel erfüllt die Erde und die Gegenwart Gottes ist da. Und dann sind wir da, wo wir eigentlich da sein wollen. Und Gott, Vers 4, wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mir sein, denn das Erste ist vergangen. Ich habe mal einen Prediger gehört, der hat gefragt, warum wird Gott denn alle Tränen abwischen von den Augen? Und dann sagte er, steht nicht in der Bibel, ja, seine Vorstellung, er sagte, Gott wird alle Tränen abwischen, weil wir alle heulen kommen. Ja? Also was wird das für eine Bewegung in uns sein, wenn wir das sehen, erleben, wonach wir uns irgendwie immer gesehnt haben? Wenn wir diesen Erlöser von Angesicht zu Angesicht sehen? Wenn wir zu dem kommen, der all unsere Schuld getragen hat? Wenn wir dem gegenüberstehen, der unser Herz bis ins Innerste kennt und uns in dieser Welt immer wieder getröstet hat? Was für eine Bewegung wird das sein? Mag sein, dass wir weinen, weil wir noch Schmerz mitbringen, vielleicht auch Todesschmerz. Mag sein, dass wir Verrührung nicht mehr an uns halten können. Ich weiß das nicht. Aber ich weiß, was hier steht, dass Gott alle Tränen abwischen wird. Die Tränen des Leides brauchen wir nicht mehr weinen und wir werden sie dann nicht mehr weinen. Gott wird auch, ja, der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Alles das, was uns so zu schaffen macht, ist weg. Es wird eine Welt ohne Schmerz auf uns warten. In Jesaja 65, Vers 17 steht ein ähnlicher Vers wie in Offenbarung 21, 1. Da sagt Gott nämlich, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Ja? Also du wirst dir nicht mehr zu Herzen nehmen, was auf dieser Welt das Schwerste für dich war. Es wird deine Freude nicht mehr trüben. Es wird deine Emotionen nicht mehr drücken. Es ist weg. Weil Gott es überwunden hat. Durch Jesus Christus und durch die Auferstehung und die neue Welt. Und das heißt nicht, dass Gott an dem Leid keinen Anteil nimmt. Im Gegenteil, er macht das im höchsten Maß. Er ist für all unsere Probleme da für uns. Er ist selbst ans Kreuz gegangen für unsere Schuld. Er macht das Leid nicht klein, aber er hat in Christus alles bezahlt. Er leidet mit, wenn du heute leidest. Aber wenn wir bei Gott sind, dann spielt das alles keine Rolle mehr. Dann verblasst das vor der Freude bei ihm und es ist dann endgültig bearbeitet, weil wir bei Gott angekommen sind. Wenn jemand sagt, der Christus und Vergebung nicht kennt, alles wird gut, dann zucke ich manchmal zusammen, weil für Menschen, die Jesus nicht kennen, wird nicht alles gut. Aber wenn du Jesus kennst und seine Gnade angenommen hast, dann darfst du echt sagen, alles wird gut. Ich möchte an dieser Stelle mal was einflechten. Das steht hier nicht im Bibeltext und sagen, wie ich die Bibel verstehe. Ihr könnt darüber aber gerne anderer Meinung sein. Es gibt nämlich Menschen, gar nicht wenige, die fragen, werde ich im Himmel die Menschen, die ich auf der Erde kannte und auch lieb gewonnen hatte, werde ich die wiedersehen, werde ich die wiedererkennen? Ich bin überzeugt, ja, auf jeden Fall. Und ich sage euch auch, warum. Einmal deswegen, weil wir vor Gott Individuen sind. Er hat uns einen Namen gegeben und wir bekommen vielleicht auch einen neuen Namen im Himmel, ist weiter vorne in der Offenbarung zu lesen. Wenn du einen Namen hast, dann steht der Name für deine Person, für deine Identität vor Gott. Und ein Gott, der Namen gibt und der auch Namen hat für Menschen, die in den Himmel gehen, der löscht Individualität nicht aus. Ich glaube, dass wir im Himmel die beste Version unserer selbst sein werden, zur Ehre Gottes. Und das andere, warum ich das denke, weil einige Passagen der Bibel sehr direkt darauf hinweisen. In Matthäus 8, Vers 11 spricht Jesus zum Beispiel davon, dass wir mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmel zu Tisch sitzen werden. Also wenn er die Namen so nennt, diese Namen der großen Stammväter Israels, dann werden die nicht in irgendeiner Masse aufgehen, sondern werden individuell da sein, auch wenn wir uns das noch gar nicht vorstellen können, diesen neuen Mensch im Himmel. Interessant fand ich auch, ihr kennt vermutlich die Geschichte von der Verklärung Jesu, wie Jesus auf den Berg steigt, drei Jünger mitnimmt und auf dem Berg wird er verklärt, er leuchtete wie die Sonne. Und dann kamen Mose und Elia, die schon längst gestorben waren, aus der himmlischen Welt zu ihm und redeten mit ihm. Und Mose und Elia waren identifizierbar. Die Jünger, die mit Jesus waren, die erkannten irgendwie, ich weiß nicht wie, dass es Mose und Elia sind, vielleicht in dem, was sie gesagt haben oder so. Also da sind Persönlichkeiten und wir sind Persönlichkeiten, Individuen vor Gott mit eigenem Namen. Das als so ein kleiner Einschub, da kann man drüber reden, ist ja auch interessant, da mal drüber zu sprechen, aber ich weiß, dass viele diese Fragen haben. Übrigens auch die Frage, die auch öfter gestellt wird, kommt meine Katze in den Himmel, versuche ich keine Antwort zu geben. Da gibt es aber sogar Zeitungsartikel von christlichen Zeitschriften und so weiter drüber, kann ich euch mal Tipps geben. Aber ich möchte noch weitergehen und dann auch noch einen anderen Bibelvers dazu zählen. Nämlich, ich gehe nicht zu jedem Vers, aber ich gehe mal weiter zu Vers 7. Da heißt es, wer überwindet, der wird dies ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wer überwindet, das sind die Menschen, die an Jesus Christus festhalten, auch in schwierigen Zeiten. Die Offenbarung ist ja in einer Zeit der Christenverfolgung geschrieben. Wer festhält an Jesus Christus, der kommt da an. Und das ist alles gut, wenn wir Jesus kennen als Herrn und Erlöser und angenommen haben. Und jetzt möchte ich mal kurz zu Vers 8 gehen, der da so reinhaut. nämlich die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das kann einem natürlich Angst machen. Ich glaube, hier wird wieder deutlich, dass es wirklich zwei Möglichkeiten gibt, die Ewigkeit zu verbringen, nämlich bei Jesus Christus in Gottes Ewigkeit im neuen Himmel und der neuen Erde oder an einem Ort, den die Bibel oft mit Hölle bezeichnet. Ich will jetzt heute nicht über die Hölle predigen, aber ich will registrieren, dass selbst in diesem Zusammenhang von so etwas die Rede ist. Und welche Menschen kommen da rein? Die Feigen, die Ungläubigen, die Frevler, die Mörder und so weiter. Ich glaube, dass das die Menschen sind, die das Angebot von Jesus Christus nicht angenommen haben, die die Erlösung ausgeschlagen haben und die in ihrer alten Identität sozusagen stecken geblieben sind, die nicht durch Jesus Christus neue Menschen geworden sind. Es gibt in einem der Korintherbriefe, meine ich, eine Stelle, wo Paulus sagt, ihr seid sowas alles gewesen, also meinetwegen Lügner und Ehebrecher und alles sowas, aber ihr seid reingewaschen durch Jesus Christus, ihr seid geheiligt, ihr seid das nicht mehr, das ist nicht mehr eure Identität, ihr seid neue Menschen in Jesus. Aber die, die diese neue Identität in Jesus nicht gefunden haben, die bleiben eben die Ungläubigen und Frevler und Mörder. Und darauf ist auch hier nochmal eine Warnstelle in der Bibel, zu Jesus zu kommen und ihm das Leben zu geben. Und selbst wenn wir sagen, ich habe keinen Menschen umgebracht und weiß auch keinen Frevel und so weiter, wir alle brauchen Jesus, denn eigentlich sagt die Bibel auch, wenn wir nur ein hässliches Wort über jemand anders von uns aussprechen, dann sind wir schon sowas wie Mörder, ja, weil wir dem anderen etwas ja, Schlechtes zugesprochen haben, schlecht über ihn gesprochen haben, irgendwas ermordet haben, in Anführungszeichen, an seinen Gefühlen, an seinem Ruf, an seiner Ehre, was auch immer. Aber Jesus hat uns davon erlöst. Und wer Jesus kennt als Herrn und Erlöser, wer zu ihm gekommen ist, ihn angenommen hat, der zählt nicht mehr zu dieser Gruppe. Der zählt zu denen, die in dieser Ewigkeit bei Gott sind. Und übrigens, die Ewigkeit beginnt nicht erst, wenn Jesus wiederkommt. In dem Moment, wo du Jesus dein Leben gibst, bist du zum ewigen Leben durchgedrungen bei Gott. Und der leibliche Tod steht in Johannes 6. Der leibliche Tod ist nur äußerlich. Dein Leib stirbt. Aber der neue Mensch, der du schon bist, der lebt in Ewigkeit. Und wenn Jesus wiederkommt, wird sich das alles so entfalten, wie die Offenbarung es hier auch beschreibt. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, dass ich gesagt habe, das neue Jerusalem ist das Sehnsuchtsziel jeden Menschen. Ist ja auch eine Behauptung, ne? Muss ich nochmal was zu sagen. Was Johannes damals sah, sind Bilder des Lebens in einer ungetrübten Gemeinschaft mit Gott. Und ich habe eben behauptet, danach sehnt sich im Grunde jeder Mensch. Aber viele kommen gar nicht auf die Idee, dass die Gemeinschaft mit Gott ihre Sehnsucht sein könnte, weil das oft so verdeckt ist durch den Gedanken, Ewigkeit sei langweilig und ohne Sünde leben sei langweilig und alles solche Dinge. Ich glaube aber, wenn wir in unsere Kultur gucken, dann merken wir, dass Menschen immer auf der Suche sind. Sie suchen immer nach etwas, was ihr Leben erfüllt. Sie suchen nach tollen Erlebnissen, nach schönen Reisen, nach guten Beziehungen, nach ganz inniger Vertrautheit in der Ehe und oft auch außerhalb der Ehe. Also da ist was, wo der Mensch schreit, ich will aber mehr, ich will aussteigen aus dem Alltag. Ich will ein gutes Leben haben. Und da ist eine Sehnsucht, die Menschen dahin treibt, auch dem immer wieder nachzugehen. Und oft landen sie auch in der Sucht, wenn sie Gott nicht kennen, dann suchen sie sich falsche Tröster. Dann sind sie frustriert und laufen nicht zu Gott, sondern zum Alkohol zum Beispiel. Ja? Also eine Sehnsucht, die an die falschen Orte geht, die führt sehr, sehr oft zur Sucht. Aber das ist nur so eine Situationsbeschreibung. Es gibt im Alten Testament nämlich einen Vers, der mir auch viel bedeutet, und der steht im Buch Prediger 3,11. Da heißt es von Gott: Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Also er hat Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Das heißt nicht, dass der Mensch, der Jesus nicht kennt, irgendwie so einen guten Funken in sich hat. Das meine ich nicht. Aber da ist eine Ahnung im Menschen, dass es mehr geben muss als diese Welt. Dass es mehr geben muss als diesen Alltag. Mehr geben muss als diese paar Jahre, auch selbst wenn du 100 wirst, waren es nur ein paar Jahre. Es muss was mehr geben. Und diese Sehnsucht, dass es was mehr geben muss und was Besseres geben muss, hat so viel hervorgerufen in dieser Welt an medizinischer Forschung, an Künsten, an Schönheit, an dem Versuch, Not zu lindern. Der Mensch hat einen Drang, etwas Gutes zu schaffen, auch wenn er in sich erstmal nicht gut ist. Aber er stößt immer wieder an Grenzen und es bricht nicht voll durch, auch wenn vieles Gutes geschaffen ist. Da gibt es so ein Sehnen, dass es mehr gibt, als diese Welt bieten kann. Und ich wage zu behaupten, was ein Mensch im Tiefsten sehnt, ohne es zu wissen, ist eigentlich die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies oder dem neuen Himmel und der neuen Erde. Ich glaube, dass wir alle darauf ansprechbar sind, dass es sowas gibt. Nur wenn man Menschen sagt, das steht in der Bibel, dann wenden sich viele schon ab, weil sie einfach keine Ahnung von Jesus Christus haben. Ich will euch mal ein Zitat sagen von dem Schriftsteller C.S. Lewis. Der hat es so ausgedrückt: Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in der Welt gestillt werden kann, dann können wir doch wohl daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Und diese andere Welt ist der neue Himmel und die neue Erde. Von daher sage ich, das himmlische Jerusalem ist das Sehnsuchtsziel jedes Menschen, auch wenn wir hier auf der Erde noch unsere Aufgaben haben und viele auch gern auf dieser Erde leben, ich auch. Aber ich merke, da gibt es Dinge, die wünsche ich mir auf dieser Erde, die werden sich hier nie in Vollkommenheit erfüllen. Und ich habe das mal einer Freundin erzählt, das und das wünsche ich mir. Und das ist immer nicht so. Da sagte sie zu mir: Ja, hast du im Ernst geglaubt, dass diese Welt dich satt machen würde? Die Sattheit kommt von Jesus und kommt aus der neuen Welt. Wenn wir das wissen, wie die Ewigkeit ist, immer ein bisschen mehr, und es gibt noch so viel zu entdecken, da könnte man einen ganzen Tag drüber reden, dann kann uns das inspirieren. Es kann uns inspirieren, tiefer in die Bibel zu schauen, um noch mehr darüber zu entdecken. Zum Beispiel, dass es da im neuen Jerusalem überhaupt keine Lampe mehr gibt, weil das Lamm, Jesus, so hell leuchtet, dass es immer hell ist. Ja? Was für ein Strahlen von Gott, in dem wir leben werden. Oder dass wir selbst dann noch Aufgaben haben. Wir werden nämlich mit Christus regieren. Was ist eine gute Regierung? Da haben wir gar nicht so richtige Vorstellung. Die schafft gute Ordnung, die gibt gute Wegweisung, die sucht das Beste für die Menschen, für die sie da sind. Irgend so was scheint da zu sein, wenn man in die Bibel schaut. Ja, das wird ganz, ganz plastisch. Wie genau, wissen wir nicht. Wir können das nur in unseren Vorstellungen denken und wir werden sehr überrascht sein, glaube ich, wenn wir ankommen. Aber alles, was wir an Guten erwarten, wird übererfüllt sein. Nichts wird zurückbleiben. Und ich möchte euch einfach auffordern, dem weiter nachzugehen, dem Wissen von dieser neuen Welt und die Motivation und Inspiration, die daraus kommen, für euch herausziehen, in euren Glauben aufzunehmen. Mehr und mehr, viele tun das ja auch. Und ich glaube, wenn wir davon inspiriert und begeistert sind, dann verstehen wir die Sehnsucht der Menschen um uns herum umso besser und können ihnen vielleicht auch leichter Antwort geben. Gerade die Weihnachtszeit ist für mich so ein Ventil, wo diese Sehnsucht nach Gott so ein bisschen rauskommt. Ich denke manchmal, was ist da los? Die halbe Welt steht Kopf, weil Jesus geboren ist, ja? In allen Ländern wird irgendwas gefeiert, fast in allen. Viele wissen gar nicht, was sie feiern, aber die ganze Welt ist im Trubel, weil Jesus geboren ist. In der Corona-Zeit vielleicht nicht so offensichtlich und trotzdem ist es so. Ja. Das ist, als würde da mal was rauskommen, so ein innerer Hunger nach Gott, auch wenn es nach außen ganz anders aussieht. Und ich glaube, was wir tun können mit solchen Worten aus der Bibel ist, Gott anbeten, uns inspirieren lassen, uns motivieren lassen, tiefer zu schürfen, eine starke Hoffnung entwickeln, davon erzählen und Menschen vorleben, dass wir nicht auf ein farbloses Etwas zugehen, sondern in eine farbenprächtige, glanzvolle, sehr konkrete Zukunft mit Gott. Und wir können sie auffordern, zu Jesus Christus zu kommen, damit sie teilhaben an dieser Zukunft. Ich glaube, das alles soll uns bewegen, wenn wir so etwas lesen. Aber lasst uns auch darüber freuen und lasst uns Gott darüber anbeten. Amen.